Vertraulich, der Videopodcast aus der Bildpolitik-Redaktion mit dem Blick hinter die Kulissen. Immer live das Thema des Tages in 20 Minuten. Heute, Australien hat ernst gemacht. Wann kommt das Social-Media-Verbot für Jugendliche auch bei uns? Es ist Mittwoch, der 10. Dezember. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Luisa Volkhausen aus der Politik-Redaktion. Hallo Luisa.
Hallo.
Luisa, in Australien ist das Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige seit heute in Kraft. Die dürfen ab jetzt kein eigenes Konto mehr haben. Bei TikTok, Insta, Facebook, YouTube und so weiter. Insgesamt sind 10 Plattformen betroffen. Überwachen müssen das nicht die Eltern, wie man vielleicht denken könnte, sondern die Plattformbetreiber. Da gibt es auch eine eigene Kommission für Online-Sicherheit, die kontrolliert das. Und sollten diese Tech-Unternehmen das Alter der Nutzer nicht konsequent überprüfen, drohen Strafen bis zu 30 Millionen Euro. Frage, wann kommt das Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige, für Jugendliche, für Kinder auch bei uns?
Tja, erstmal gar nicht, muss man sagen. Also es ist ein großes politisches Thema auch bei uns, ja. Aber bislang gibt es diese Altersgrenze nicht und konkret geplant ist sie auch nicht. Das muss man ganz klar sagen. Es ist aber gerade eine Kommission eingesetzt, die sich mit dem Thema jetzt wirklich fundiert auseinandersetzt und dann im kommenden Jahr, im Herbst kommenden Jahres, voraussichtlich im September, den Bericht vorlegt. Bis dahin ist wahrscheinlich erstmal politisches Abwarten angesagt. Aber man muss ja auch sagen, es ist ein wirklich schwerwiegender Eingriff, so ein Verbot. Also da ist es ja schon gut, dass man sich da die Gedanken auch macht. Es gibt ja gerade Vorstöße wirklich aus verschiedenen Richtungen, sei es das Verbot wie in Australien, das ist beispielsweise natürlich gerade hier auch ein großes Thema. Oder auch andere Vorstöße aus den Ländern. Also der politische Wille ist da wirklich da, das muss man sagen.
Es ist ja vor allem die Bildungsministerin Karin Prien, die sich dafür eingesetzt hat. Man muss auch dazu sagen, dass das Ganze auch im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, den Kinder- und Jugendschutz, so heißt es, in der digitalen Welt zu stärken. Das heißt, wir haben nicht nur eine Rentenkommission, sondern auch eine Jugendkommission. Fair enough, würde man sagen. Also Karin Prien ist da vor allem die treibende Kraft. Auch Daniel Günther, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident, bei dem sie ja vorher auch schon mal im Kabinett war. Warum macht sie da so einen Druck im Gegensatz zu anderen beispielsweise?
Ich glaube, das Thema ist halt wirklich, wirklich wichtig. Und es ist ja einfach ein so, so großes Thema. Es ist ja auch ein Thema, was einfach in den letzten Jahren total groß geworden ist erstmal. Sie hat ja selber gesagt, wir haben da total Nachholbedarf. Also es ist einfach ein Thema, was viele Jahre überhaupt nicht beachtet wurde. Und auf einmal ist es jetzt der Elefant im Raum und der muss wirklich, da brauchen wir eine Lösung. Es ist aber auch, je größer es geworden ist, desto komplizierter ist es auch geworden. Also es ist einfach ein Thema, das nicht ergonomisch gewachsen ist, sondern einfach jetzt wirklich sehr, sehr groß ist. Und da sieht sie den Handlungsbedarf. Es kommt ja auch von Eltern, Lehrern, also aus diversen Bereichen der Gesellschaft kommt da einfach der Druck, dass sie da sieht, da muss jetzt gehandelt werden.
Du hast gesagt, eine Expertenkommission, also keine Politiker drin, sondern Experten.
Wirklich
Experten. Immer an Wissenschaft, Schule und so weiter.
Genau, also sie sieht natürlich dann auch, Karin Prien, hast du gesagt, hat die Expertenkommission eingesetzt. Sie sieht ja auch, was das für ein durchwachsenes Thema auch ist. Man sieht es ja auch, wie es im Koalitionsvertrag bei einem vereinbart ist. Das ist alles sehr, sehr schwammig. Das ist ein total schwammiger, weiter Begriff, was genau dahinter steht. Unklar. Das muss jetzt alles erstmal definiert werden und das auch irgendwie einfach erstmal so ein bisschen einzugrenzen und dann sinnvolle Regelungen zu finden, die dann ja auch umsetzbar sind. Man weiß ja, wie leicht Verbote auch umgangen werden können.
Ja, obwohl da auch ein Druck entsteht, muss man sagen, die EU-Kommission hat sich dieses Themas auch angenommen. Vor allem das EU-Parlament hat gesagt, wir wollen auch so ein Social-Media-Verbot für unter 13-Jährige haben. So Dänemark will ein Verbot für unter 15-Jährige. Es gibt schon eine App, die das Alter der Nutzer kontrollieren soll, von der EU-Kommission entwickelt. Griechenland, Spanien, Italien, Belgien, Dänemark, alle wollen das machen. Die Frage ist, wenn das auch von der EU kommt, wie lange Deutschland sich überhaupt da rausziehen kann.
Ich glaube tatsächlich, rausziehen wollen wir uns ja auch gar nicht. Das Thema ist dafür zu groß. Die Frage nach der Umsetzung ist einfach wirklich dann am Ende die entscheidende. Ich war überrascht, wie das tatsächlich von der EU-Kommission schon so konkrete Vorschläge, auch beziehungsweise so konkrete Maßnahmen, wie diese App-Entwicklung gerade im Gange sind. Das finde ich ja tatsächlich mal sehr, sehr löblich und auch tatsächlich da wirklich gleich sehr konkret ranzugehen. Aber klar, die Frage nach der Umsetzung wird am Ende einfach schwierig werden.
Dann gibt's wieder andere. Der Influencer und im Nebenberuf bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU sagt, totaler Quatsch und realitätsfremd. Bekommen wir nach dem Streit um die Rentner auch einen Streit um die Jugendlichen?
Ja, ich glaube, ganz so dramatisch wird es hoffentlich nicht, aber klar, also dass es da gerade Zoff gibt, oder Zoff ist vielleicht auch noch zu groß, aber es ist einfach tatsächlich, es sind ja sehr, sehr viele Bereiche, die das ganze Thema auch schneidet. Also natürlich auch die Meinungsfreiheit der Jugendlichen und was Markus Söder da anspricht, ist natürlich auch, die informieren sich natürlich auch total viel über die Jugendlichen, über soziale Medien, TikTok, da die wichtigste Quelle. Also da gibt es natürlich sehr, sehr viele Interessen, die da auch jetzt gerade so ein bisschen gegeneinander stehen. Klar, da wird schon noch Zoff, ich weiß nicht, ob es wirklich dann am Ende so emotional ist. Am Ende wollen, glaube ich, alle schon den Schutz und ein Rechts, keinen rechtsfreien Raum, sondern da tatsächlich einen geordneten Rahmen. Da sind sich am Ende, glaube ich, alle einig. Der Weg dahin wird tatsächlich zoffig.
Stichwort Schutz. Ein Ziel des Verbots in Australien ist vor allem auch gegen das Mobbing in sozialen Netzwerken vorzugehen. Wie groß ist dieses Problem überhaupt? Das fragen wir mal die Familienpsychologin Nina Grimm, die uns jetzt live zugeschaltet ist. Da ist sie auch schon. Hallo Frau Grimm. Frau Grimm, was ist denn Cybermobbing eigentlich ganz genau und wie groß ist dieses Problem?
Wie Mobbing auf dem Schulhof, nur fieser, weil wir nicht mehr in den direkten Kontakt gehen müssen, was ja immer noch eine Form von Hemmschwelle mit sich bringt. Ich muss mich vor jemanden hinstellen, ich muss den Mut aufbringen zu sagen, du bist doof, deine Klamotten sind irgendwie bescheuert. Und das entfällt beim Cybermobbing durch die Anonymität, die wir durch das World Wide Web einfach haben. Und deswegen ist es so viel leichter, gemein zu jemandem zu werden. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem.
Würden Sie denn sagen, dass das Problem mit einem Verbot in den Griff bekommen werden kann oder zumindest eingedämmt werden kann?
Ich denke, dass es generell schwierig ist, Probleme mit Verbote in den Griff zu bekommen, weil wir alle wissen, was Verbote ja auch dann gerade mit jungen Menschen machen. Dadurch wird das Ganze ja auch irgendwie nochmal irgendwie interessanter. Ich denke, es ist generell ein wichtiges Signal, dass darüber gesprochen wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass es zu kurzfristig gedacht ist, um so ein Problem wirklich nachhaltig zu lösen. Dann müssten wir auf viel tiefere, viel vielschichtigere Ebenen auch gehen, um Kids im Selbstwert zu stärken, Grenzen zu setzen, aufzuklären und so weiter. Also es bräuchte mehr als ein reines Verbot. Aber trotzdem, ich meine, es sind die Plattformen, auf denen diese Cybermobbings ganz, ganz häufig passieren und dadurch schon potenziell einen Hebel, den wir in Betracht ziehen sollten, zu ziehen.
Sie haben gesagt, es ist wie auf dem Schulhof, nur schlimmer. In diese ganze Diskussion spielt ja so ein bisschen auch dieses Handyverbot rein, die Diskussion darüber, zumindest in Grundschulen. Was halten Sie davon?
Also ich persönlich, ist wirklich meine persönliche Meinung, ich bin tatsächlich eine Befürworterin dafür. Ich glaube, wir tun unseren Kindern einen sehr großen Gefallen, wenn wir sie so lange wie möglich davon fernhalten. Und es gibt tatsächlich auch eine hochinteressante Studie aus England, eine britische Studie, die 16- bis 21-jährige Jugendliche befragt hat, wovon sage und also fast 80% gesagt haben, sie hätten sich gewünscht, später damit in Kontakt gekommen zu sein. Sie würden ihre Kinder so lange wie möglich davon fernhalten. Und wir sprechen hier von 18- bis 21-Jährigen, nicht irgendwie 40-Jährige, die jetzt sagen, ja, das ist irgendwie alles unvernünftig, sondern junge Leute, die aus diesem Standpunkt heraus sagen, und so, ey, es schadet mir mehr, als es mir nutzt. Und das finde ich schon beachtlich.
Ich kann mich erinnern, meine Tochter, als sie, ich weiß nicht, so 11 war oder sowas, das waren die Zeiten, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, das waren die Zeiten, als es Schüler-VZ gerade gab. Und da hat sie sich, weil wir es verboten haben, das war so ungefähr, als wenn sie zum Bahnhof Zoo gehen und Drogen nehmen würde, haben wir das strikt verboten und da hat sie sich heimlich angemeldet. Es war ein Riesenskandal in der Familie. Also es ist die Frage, inwiefern tatsächlich kann man Jugendliche wirklich davon abhalten durch ein Verbot. Irgendein Weg findet sich immer.
Das ist genau der Punkt. Ne? Also vor allem, wenn wir etwas verbieten, dann werden die Plattformen ja nur noch potenziell noch interessanter. Wir alle kennen dieses Phänomen. Was wir nicht haben können, wollen wir umso mehr. Deswegen glaube ich, dass es als alleinige Maßnahme zu kurz greift. Aber ich finde das Signal trotzdem gut und wichtig, weil dadurch ja auch ankommt, dass das ernst genommen wird, dass das jetzt nicht nur irgendwie ein Firlefanz ist, wo man sagt, so, ja, das kriegen die Eltern schon irgendwie zu Hause hin, sondern dass es auch wirklich auf einer politischen, gesetzlichen, staatlichen Ebene ernst genommen wird. Ich finde es ein gutes Signal.
Wir sprechen gleich weiter, Frau Grimm. Wir wollen aber nicht nur über Jugendliche sprechen, sondern auch mit Jugendlichen sprechen. Kurz vor der Sendung hat unser Reporter Michael Engelberg, der ist mit Quentin Gärtner gefragt, 18 Jahre alt und langjähriger Vorsitzender der Bundesschülerkonferenz, was er denn von diesem Verbot hält.
Also was in Australien passiert, ist auf jeden Fall kein Modell für Deutschland. Schon allein deswegen nicht, weil die technische Umsetzung extreme Fragen aufwirft. In dem Sinne, dass sich ganz viele fragen, können wir das überhaupt umsetzen, sodass Kinder und Jugendliche drumherum kommen. Also in Australien haben ganz viele Experten die Sorge, dass junge Menschen dieses Verbot zwar bekommen, aber ganz einfach um die Altersüberprüfung herumkommen und dementsprechend das dann kein gutes oder sinnvolles Modell ist und nicht zu einer Besserung führt. Allein deswegen sollten wir Australien nicht zwangsläufig als den großen Vorreiter auserkoren und gut beobachten, was in Australien passiert. Und darüber hinaus werden wir junge Menschen eben nicht mit diesen Themen ernst genommen. Wir wollen doch, ich will Angebote in der Schule haben. Ich möchte, dass mir ein Lehrer erklärt, wie ich besser navigieren kann in den sozialen Medien. Ich möchte Angebote, aber diese Angebote werden selten gemacht und dann kommt man nur mit der Keule und sagt, ja gut, dann verbieten wir es euch halt. Das ist nicht tatsächlich, das ist nicht Politik auf Augenhöhe. Ich möchte betonen, es gibt extreme Gefahren in den sozialen Medien und wir können uns vollkommen zu Recht darüber unterhalten, wie wir einschränken, wie wir dafür sorgen, dass bestimmte Inhalte nicht ausgestrahlt werden, dass vielleicht auch Suchtmechanismen gar nicht stattfinden können in sozialen Medien. Wir können da über Doomscrolling reden und so weiter. Das ist alles richtig. Und trotzdem machen wir einen sozialen Raum von jungen Menschen kaputt, wenn wir ein pauschales Verbot aussprechen. Deswegen über Regulierung sprechen, ja, aber dann doch bitte für die gesamte Gesellschaft, weil wenn ich 16 Jahre alt werde, dann kann ich nicht plötzlich automatisch kompetent mein Handy bedienen, sondern habe immer noch die gleichen Probleme wie vorher auch. Es geht um Medienkompetenz und darum, wie man allgemein diese Plattform reguliert und nicht nur für Sonderregelungen für junge Menschen.
Jetzt würde mich mal interessieren, du weißt es wahrscheinlich auch nicht, ich weiß es nicht, ob in der Expertenkommission auch solche kompetenten jungen Leute sitzen. Müsste eigentlich der Fall sein, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich finde auch, er hat wirklich gute Punkte. Also gerade das Thema Politik auf Augenhöhe, ja, das ist ein Thema. Und ich glaube, dass gerade dieses Thema verleitet dazu so ein bisschen so, ah ja, wir wissen es ja besser und die Gefahren, ihr könnt das ja gar nicht einschätzen. Aber das ist natürlich ein total wichtiger Punkt, den er da anspricht, weil es ist wirklich ein schwerwiegender Eingriff, so ein Verbot. Das darf man auch nicht vergessen und das darf man nicht kleinreden. Mhm. Also das sind wirklich gute Argumente, die er da vorbringt.
Ja. Wir schauen mal auf ein paar aktuelle Zahlen. Die DAK Krankenkasse und das IFO-Institut hat neue Studien vorgelegt. So, da sind die Nutzungsanteile nach Alter. 87% der 10- bis 14-Jährigen nutzen regelmäßig soziale Medien. Bei den 12- bis 19-Jährigen sind es 93%, die es täglich nutzen. Und, so hat die DAK herausgefunden, bei den 10- bis 17-Jährigen zeigt ein Viertel, also 25%, schon eine riskante oder abhängige Social-Media-Nutzung. Also das kann hingehen bis zu Depressionen. Holen wir nochmal unsere Psychologin Frau Grimm dazu. Frau Grimm, das klingt schlimm. Wie gefährlich ist die Social-Media-Nutzung generell für Kinder und Jugendliche?
Also es gibt auf jeden Fall Studien, die einen Zusammenhang darlegen, dass ein exzessiver Konsum von sozialen Medien zum Beispiel später zu einer höheren Wahrscheinlichkeit von den sogenannten affektiven Störungen führen kann, also Depression, Angst, Suizidalität. Gerade vor allem auch bei Mädels gibt es eine starke Korrelation, also einen starken Zusammenhalt zu späteren Körperbildstörungen und Essstörungen. Das sind signifikante Zusammenhänge. Und es gibt tatsächlich auch Studien, die zeigen, dass sich tatsächlich auch die Neurophysiologie wie bei einer Suchterkrankung verändert, was jetzt wiederum auch eine Steilvorlage ist für spätere potenzielle Schwierigkeiten. Fairerweise muss man dazu sagen, dass die Effekte, die in den Studien gezeigt und gefunden werden, immer nur relativ moderat sind. Ja, also das sind jetzt keine irgendwie bahnbrechenden Ergebnisse, die daraus kommen. Aber und was aber auch dazu gesagt werden muss, ist, dass wir Stand heute einfach auch noch keine wirklichen Langzeitstudien haben. Das heißt, die auch wirklich eine zuverlässige Aussage darüber treffen können, was bedeutet das langfristig für so ein Menschenleben, wenn wir schon so früh so exzessiv konsumieren. Und dann gibt es noch weitere Dinge wie eben, dass es ein Negativverhalten oder eine Negativauswirkung auf das Schlafverhalten hat. Wenig Schlaf hat dann wiederum mannigfältige Auswirkung und so weiter. Also die Effekte sind da und sie sind, und das muss man fairerweise aber auch wirklich dazu sagen, in den Studien, die es gibt, moderat.
Die Risiken sind den meisten auch klar. Wir schauen nochmal auf eine Grafik. 77% der Erwachsenen und 61% der Jugendlichen, das ist die falsche Grafik, vertraulich, glauben an den schlechten Einfluss auf die psychische Gesundheit durch Social Media. Frau Grimm, welche sozialen Folgen kann es Andererseits aber haben, wenn Kindern und Jugendlichen jetzt plötzlich nicht mehr über Social Media kommunizieren können, was sie ja jahrelang gemacht haben und wo ja auch Freundschaften entstehen und nicht nur Cybermobbing oder Abhängigkeiten.
Ja, also ich finde, hier greift diese Schulhofmetapher tatsächlich sehr, sehr gut. Es ist tatsächlich so, dass es durchaus ein Ort sein kann, wo man sich connecten kann, verbinden kann, Kontakte knüpfen kann. Ich habe das auch schon so oft von Teens gehört, dass die dann in ihren Nischeninteressen eigentlich an ihrer Schule einsam wären, aber sich eben durch die soziale Welt mit diesen Menschen verbinden können, austauschen können und dadurch auch wiederum selbstwerkstärkende Wirkungen zu verzeichnen sind. Und nochmal, ich finde die Schulhof-Metapher sehr, sehr deutlich, weil, oder treffend, weil es natürlich für, ich sag jetzt mal, die Macker, die, ne, kann das potenziell selbstwertstabilisierend und positiv sein. Und es wird aber immer eine vulnerable, also eine anfällige Gruppe geben, für die das ein heikler Ort ist. Und auf die müssten wir eigentlich gesondert schauen. Was bringen die für innere Strukturen, für innere Muster mit? Und wie können wir die Kids, ganz ähnlich, wie wir es gerade von dem Schülersprecher gehört haben, was können wir auf einer eher psychosozialen Ebene dazu beitragen, um Kids zu stärken, dass sie sich abgrenzen können, dass man gut darauf schaut, was poste ich eigentlich wie und so weiter.
Wir haben ja auch gerade schon kurz über die Umsetzbarkeit überhaupt gesprochen. In Australien sind ja jetzt die Tech-Konzerne in die Verantwortung genommen. Würden Sie sagen, das ist der richtige Weg, auch gerade um die Eltern zu entlasten? Kann man diesen Weg gehen?
Ich finde es auf jeden Fall einen guten Ansatzpunkt und ich denke aber auch, also ist jetzt wirklich nur eine private persönliche Meinung, Tech-Unternehmen, ja, ich meine, die sind die Medien, die das Ganze in die Welt tragen und deswegen finde ich, sollte hier auch die Verantwortung liegen. Ja.
Was können trotzdem Eltern tun, die sich ja auch fragen, wie kann ich das in den Griff kriegen? Dann schaut man mal nach und schimpft irgendwie, du bist schon wieder am Handy, ist aber ja keine Lösung. Wie kommt man da zu einem vernünftigen Miteinander, auch ohne jetzt die Kinder ständig zu kontrollieren oder zu sehen, was machen die ihren Chats, andererseits aber auch nicht wegzuschauen? Wie findet man da einen guten Mittelweg, um auch sozusagen den Familienfrieden erhalten zu können?
Ja. Also erstmal finde ich persönlich, dass das ein Schulfach sein sollte. Medienkompetenz gehört meines Erachtens in der heutigen Zeit in die Schule, eben wie wir es auch schon von dem Schülersprecher als Stimme gehört haben. Kids müssen lernen, wann, wie kann ich lernen abzuschalten, was konsumiere ich, welche Kanäle tun mir gut und so weiter. Und das liegt Stand jetzt heute tatsächlich noch allein auf den Schultern der Eltern, was eine Megabürde ist. Das ist wirklich einer dieser Erziehungsaufträge, die sind bombastisch, vor allem, weil wir es ja selbst so häufig auch nicht viel besser können. Das muss man ja auch fairerweise dazu sagen. Und ich denke, zwei ganz wichtige Komponenten sollten wir aber auf jeden Fall berücksichtigen. Das ist einmal das Modell lernen. Das heißt, dass wir auch wirklich mit gutem Beispiel vorangehen und halt eben nicht am Abendessenstisch auch noch irgendwie scrollen, sondern zum Beispiel feste, medienfreie Zeiten definieren, wo auch wirklich alle Familienmitglieder ihre Handys weglegen. Wir zum Beispiel legen sie ab dem Abendessen einfach alle in eine Schatulle und holen sie dann am nächsten Morgen wieder raus. Und dann ist es, denke ich, besonders wichtig, dass wir vor allem mit Interesse den Inhalten begegnen, die unsere Teens und Kids und konsumieren und nicht mit so einer grundlegenden Anti-Haltung von, was machst du da schon wieder und ständig du mit diesen Daddeln, sondern wenn wir die Möglichkeit haben, ein Ticket in diese Welt zu bekommen, wenn sie uns mitnehmen, dann sollten wir das mit Kusshand nehmen, weil das bietet uns die Grundlage für Gespräche, was wiederum die Grundvoraussetzung da ist, um eine Medienkompetenz mit ihnen gemeinsam mehr arbeiten zu können.
Wir haben noch eine Grafik, die finde ich auch ganz erstaunlich. 85% der Erwachsenen und selbst 47% der Jugendlichen befürworten ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Glauben Sie, das ist wirklich repräsentativ, wenn es dann drauf ankommt, Frau Grimm?
Also es ist ja so ein bisschen ähnlich wie die Studie, die ich vorher schon skizziert habe, dass ich denke, viele Kids mitbekommen, dass das nicht wirklich einen positiven Einfluss auf die hat, sondern dass es eher so ein Suchtzug dahin ist, vielleicht auch ein gewisser sozialer Druck, sich dort aufhalten zu müssen, weil ja alle da sind. Fear of missing out, was passiert, wenn ich nicht mit dabei bin? Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß da die Stichprobenanzahl war und was die 47% sagen würden. Das heißt, jetzt ist es vorbei, ist so ein bisschen spekulativ, was man hierzu sagen könnte.
Vielen Dank, Frau Grimm, für all die Ratschläge. Danke. Auch.
Sehr gerne, schön hier zu sein.
Also, wenn man Allein diese ganzen Aspekte, Luisa, das wird auf jeden Fall noch eine Riesendebatte werden. So viel steht fest. Und ich glaube, man kann das nicht, auch politisch gesehen, nicht einfach so, wie Söder sagt, totaler Quatsch, einfach vom Tisch wischen. Das kommt auf jeden Fall.
Ja, also das ist ja gerade genau der Punkt. Und auch das, was ich meinte vorhin, wo der Zoff dann irgendwo vielleicht auch entstehen kann. Es ist einfach, es wird einfach natürlich, wie auch gerne Dinge in der Politik, sehr vereinfacht gerade dargestellt. Verbot ja oder nein. Und so einfach ist es tatsächlich am Ende einfach nicht. Also es gibt wirklich viele Argumente, die dafür sprechen. Klar, haben wir gehört, aber auch Argumente, die dagegen sprechen und dann tatsächlich auch Mittelwege. Ob es nicht am Ende dann doch lieber einfach einen Mittelweg braucht.
Hm. Du hattest gesagt, Mitte 26
September.
War die Rentenkommission.
Die
Ergebnisse.
Alt gegen jung, ja.
Ah, und dann werden wir also kurz danach, wir dann hören, was bei den Jugendlichen herausgekommen ist. Also üben uns ein bisschen in Geduld. Vielen Dank für die Hintergrundinformationen, liebe Luisa. Und das Ganze war natürlich vertraulich.